Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit. Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein.
Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Wir, das sind übrigens
Tom,
Erik,
Dasha
und Jos.
Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
Dort entwickeln wir gemeinsam mit 5 Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur Podcast-Folge über Problemfindung und Lösungsentwicklung. Wir sind Dasha und Tom und leiten euch heute durch die Welt der digitalen Jugendarbeit.
Heute haben wir Nina Heinrich und Feline Janus von der Kooperative Berlin eingeladen, um den von uns ausgearbeiteten 5. Kompetenzbereich Problemfindung und Lösungsentwicklung zu besprechen. Die Kooperative Berlin ist ein Netzwerk für digitale Kulturproduktion, zu deren Projekten unter anderem die Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung, die Werkstatt.bpb, zählt, in deren Fokus außer- und innerschulische Bildung im digitalen Wandel steht. Hallo liebe Nina, hallo liebe Feline, wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid.
Hallo, wir freuen uns auch, hier zu sein.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau, und bevor wir in die Materie eintauchen, würden gerne euch unseren ZuhörerInnen vorstellen. Könnt ihr euch gerne kurz vorstellen, sagen, wer ihr seid, was ihr macht?
Hallo, mein Name ist Feline und ich arbeite für die Werkstatt BPB als Redakteurin. Und so mein akademischer Hintergrund liegt in Literaturwissenschaft, soziokulturelle Studien und dann hatte ich so verschiedene Stationen in meinem beruflichen Werdegang von Jugendarbeit, Berufsorientierung bis hin zur Dramaturgie im Theater, habe als freie Redakteurin gearbeitet und jetzt eben seit einiger Zeit für die Kooperative Berlin und das Projekt Werkstatt.
Ich bin Nina, wie wir schon gehört haben. Ich leite die Redaktion der Werkstatt und bin auch freie Journalistin, politische Bildnerin und Klettertrainerin, habe mal Kulturwissenschaften und Kulturjournalismus studiert, bevor ich bei der Kooperative gelandet bin, längere Zeit Journalismus-Workshops zu politischen Themen für Jugendliche organisiert und geleitet.
Wow, sehr, sehr breites Spektrum. Auf jeden Fall sehr spannend.
Wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid und wir haben eine Menge Fragen vorbereitet, mit denen wir euch gerne löchern wollen. Und jetzt habt ihr ja schon gesagt, ihr arbeitet bei der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Werkstatt, das klingt ja immer nach ganz viel produktiv sein, schaffen, Dinge herstellen und Sachen auch neu erfinden. Nun arbeitet ihr wahrscheinlich nicht in so einer herkömmlichen Schreinerwerkstatt, die man da vielleicht vor Augen hat, ne, mit einer Anzahl an Geräten, sondern wie ihr schon gesagt habt, euer Hintergrund, der ist vor allem auch journalistisch geprägt. Und erzählt uns doch mal ein bisschen mehr, wie sieht denn euer Arbeitsalltag aus? Was macht diese Werkstatt eigentlich so besonders und was macht ihr da?
Das ist lustig, dass du direkt diese Schreiner-Assoziation aufbringst. Unser größter Konkurrent, Namenskonkurrent für unseren Podcast ist nämlich der Podcast von Hornbach. Da müssen wir noch vorbeiziehen.
Oder irgendwie eine Lösung finden, wie wir mit denen zusammenarbeiten können.
Ja, genau, oder eine Koop. Ja. Die Werkstatt ist ein Projekt, das es schon seit 2011 gibt und das ist ja schon ziemlich lange. Und gerade wenn es um Themen des Zeitgemäßen geht, kommt es natürlich auch darauf an, sich da mit weiterzuentwickeln. Und dementsprechend ist das Projekt auch im ständigen Wandel. Hat mal, also war zwischendurch mal ein Informationshub, ein Community-Projekt. Es ging um Austausch, darum Bildungsmaterialien zu testen. Als ich angefangen habe, waren die drei großen Säulen der Werkstatt so das redaktionelle Portfolio, Veranstaltungen und eben Bildungsmaterialien zu testen. Inzwischen sind wir da auf dem Weg, das nochmal stärker auch zu einem Bereich zu bringen, wo die Werkstatt auch selbst als Akteurin mit agiert in der Bildungslandschaft.
Genau, aber was auf jeden Fall immer gleich bleibt, ist, dass es eben ein Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung ist, das sich insbesondere an Lehrende, also der schulischen und außerschulischen Bildung, richtet mit dem Schwerpunkt auf Politik und Geschichte. Und du hattest ja nach dem Arbeitsalltag gefragt. Der sieht bei uns so redaktionell sehr umfangreich und sehr abwechslungsreich
aus. Das kann ich mir vorstellen.
Nina hat es ja gerade schon erwähnt. Also wir, wenn man sich jetzt nur so die Werkstatt als redaktionellen Hub vorstellt, arbeiten wir in verschiedenen Formaten. Also wir haben einen Podcast, Werkstatt Gespräch heißt der, zu KI und Bildung, bei dem sich so alles um KI und Bildung dreht. Dann arbeiten wir aber eben auch zu ganz verschiedenen Themen, Schwerpunkten redaktionell in Texten. Das heißt, wir schreiben Hintergrundartikel, wir führen Interviews, wir laden Menschen ein, Gastbeiträge zu verfassen. Und dann gibt es eben noch so diese Säule von Veranstaltungen. Da ist so ein bewährtes Format der Werkstatt, der Bildungssalon. Da kommen BildungspraktikerInnen zusammen und arbeiten zu verschiedenen Themen. Und das alles aufbereitet gibt es auch auf Social Media.
Und wir haben ein bisschen eine interessante Rolle in dem Ganzen. Wir sind ja gar nicht selbst, hat man ja jetzt bei unserer Vorstellung schon gehört, selbst Lehrerinnen. Also klar, wir sind irgendwie im Bereich der Bildungslandschaft aktiv und verstehen uns auch als Bildnerinnen zu einem gewissen Grad. Aber unser Alltag besteht nicht darin, zu unterrichten oder konkret Bildung zu betreiben, in Anführungsstrichen. Und so aus dieser journalistischen Perspektive, die wir eher mitbringen, geht es dann darum, uns da hineinzuversetzen, was sind Diskurse, die unsere Zielgruppe, also Lehrende, begeistern könnten und wie müssen wir die erzählen oder anschieben, damit sie sie begeistern und mitnehmen. Also die Werkstatt, da geht es auf jeden Fall um Themen, da muss man schon so ein bisschen zumindest Lust haben auf innovative Digitalitätsthemen. Und wenn so ein Ansatz von Lust darauf da ist, dann sind wir ein ganz gutes Projekt, da anzudocken und Teil der Community zu werden.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt mit euch und mit Dasha, dass wir jetzt hier zu viert uns über das Modul 5 unterhalten, Problemfindung und Lösungsentwicklung. Und es passt auch super, dass wir so viele unterschiedliche Perspektiven, was das breite Feld der digitalen Jugendarbeit betrifft, zusammenbekommen für unsere Podcast-Serie. Also es sind eben auch in der Vergangenheit nicht immer Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter gewesen, sondern ganz viele unterschiedliche Gäste, die wir eingeladen haben, die alle einen Jugendarbeitsbezug haben oder eben dann auch Bezug zur außerschulischen und nonformalen Bildung, aber eben auch zur schulischen Bildung. Und wir möchten ein bisschen über digitale Jugendarbeit heute schnacken und insbesondere eben über Problemfindung und Lösungsentwicklung. Dazu haben wir euch einmal auch unser Modul 5 bereitgelegt. Das liegt links und rechts von euch. Es ist eins von insgesamt 7 Modulen, die wir in den letzten Jahren erstellt haben. Und dieses Modul, das gliedert sich in 4 Kompetenzen. Genau, und die wollen wir jetzt hier einmal so ein bisschen, wenn wir das schaffen, in der Podcast-Folge durchgehen, dass wir so einen roten Faden haben.
Genau, da können wir schon mal mit Kompetenz 1 anfangen. Das heißt, Kompetenz 1, verstehen und lösen technische Probleme. Und das Ziel dieser Kompetenz ist es, dass wir einfache Probleme mit routinierten Strategien angehen können und ein Verständnis für das Lösen komplexer Probleme entwickeln.
Genau, Probleme oder das Wort Probleme zieht sich so ein bisschen durch das gesamte Modul.
Genau, Problemfindung.
Aha. Und Lösungsentwicklung, genau. Und technische Probleme kennt ja wahrscheinlich jeder und die sind vor allem eins, die sind nervig und es ist jetzt auch gar nicht allzu lange her, dass dass Zoom unser digitales Klassenzimmer oder Lehrzimmer war und wir alle aufgrund der Pandemie gezwungen waren, vor allem von zu Hause aus Videotelefonate zu führen. Und da sind ja auch manchmal, so kenne ich jedenfalls, relativ skurrile oder auch manchmal abstruse Situationen entstanden, dass mal die Technik versagt hat, dass mal das Internet kurz weg war und man dann erstmal hektisch und panisch durch seine Wohnung gerannt ist und versucht hat, den WLAN-Router wieder ein- und auszuschalten, damit man wieder in die Konferenz kommt, weil man gerade einen wichtigen Vortrag zum Beispiel halten muss. Das war jetzt zwar mittlerweile glücklicherweise jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Aber wir haben eins festgestellt, digitale, zum Beispiel jetzt Videokonferenzen, sind ja gar nicht mehr wegzudenken, auch wenn wir jetzt glücklicherweise jetzt in dieser Runde wieder zu viert sitzen können, ist es ein Thema, das begleitet uns ständig. Und wir würden uns euch mal fragen, was war denn ein ungünstiger Moment vielleicht bei euch, als die Technik versagt hat, wo ihr dachtet, auweia, was soll ich denn jetzt machen? Also ich habe mir eine Menge, ich habe mir gestern noch eine Menge Sachen aufgeschrieben, weil ich natürlich auch so überlegt hatte, Momente, wo die Technik versagt hat, ein ungünstiger, aber da gibt es tatsächlich eine Menge. Typisches Beispiel bei mir zum Beispiel, Kameraakkus. Ich bin Fotograf und eigentlich sollte man ja auch immer darauf achten, dass die aufgeladen sind vor dem nächsten großen Shooting oder auch selbst wenn man mal privat jetzt im Urlaub ist und Fotos machen will. Aber leider, ich glaube, das fällt einfach unter den Punkt menschliches Versagen. Es ist mir da auch schon häufiger mal passiert. Oder Bluetooth-Kopfhörer, habe ich gehört, Dasha.
Nee, bei mir war das Problem mit Musikbox. Also mein Handy wurde mit Musikbox verbunden und ich habe Musik abgespielt mit Freunden. Und dann ging es in Bad und dann wollte ich eine Sprachnachricht anhören und habe vergessen, dass eigentlich mein Handy mit dem Musikbox verbunden ist. Und ich habe die ganze Zeit lauter gemacht und habe nichts gehört. Und ich war so, hey, und dann komme ich raus und alle haben die Nachricht gehört, außer mir. Das war ein bisschen peinlich.
Ich dachte, das passiert nur in Filmen.
Das habe ich so oft in Filmszene gesehen. Echt? Nee, das war wirklich ein sehr peinlicher Moment. Ich war so, oh mein Gott. Ja.
Genau, bevor wir jetzt vielleicht weitergehen zur Kompetenz 5.2, ist euch denn etwas eingefallen?
Ja, also ich habe mal ein sehr langes, sehr gutes Interview geführt mit Riem Spielhaus, die so Bildungsmaterialien bereitstellt, die ein bisschen die Welt aus anderen Perspektiven noch erzählen, als den üblichen, die man so zuhauf in Schulbüchern hat. Ich habe dafür ein neues Tool ausprobiert, das ich vorher noch nicht benutzt habe. Und das ganze Interview war hinterher futsch und ich musste sie nochmal anfragen und das komplette Gespräch nochmal führen. Ich weiß nicht mehr, ob das Gespräch dann besser, schlechter oder genauso gut war. Es war immer noch ein gutes Interview, aber das war mir extrem unangenehm und ist mir Gott sei Dank auch nur einmal passiert. Es war auch eine Person, die echt nicht zu viel Zeit hat im Leben.
Aber das ist so dieser Sprachnachrichten-Moment. Kennt ihr das, wenn man eine Sprachnachricht aufnimmt und ganz lange was spricht und so denkt, jetzt habe ich alles gesagt. Und dann schickt man das ab und dann merkt man, es wurde nicht aufgenommen. Und dann fühlt man sich halt einfach so bescheuert, das alles nochmal zu sagen, weil man so denkt, ich wiederhole mich komplett. Und so kann ich mir vorstellen, dass ich das dann auch ein bisschen angefühlt habe bei dem Interview.
Es fühlt sich dann alles so gespielt
genau,
an.
Genau, genau. Ja.
Ich glaube, die Breite an technischen Problemen, die wir jetzt noch aufzählen könnten, die ist enorm. Wir haben auch in unserem Curriculum direkt in der Kompetenz 5.1 eine Aufgabe, ein Station lernen, wo man in verschiedenen Stationen Lösungsvorschläge entwickeln kann für solche technischen Probleme, Softwareprobleme, Hardwareprobleme, so der Klassiker. Unser gesamtes Curriculum ist auch relativ niedrigschwellig angelehnt, ne? Das heißt, das fängt auch wirklich an bei so Sachen wie eben der Rechner will nicht hochfahren, der PC stürzt ab. Und dafür gibt es Lösungsentwicklungen und auch Vorschläge in unserem Curriculum und für diejenigen, die gerade zuhören, wir können euch nur ermuntern, einmal einen Blick in unser Curriculum reinzuwerfen und das Stationslernen vielleicht selber auch einmal auszuprobieren. Technischer Support heißt die Aufgabe.
So. Und dann nach allen den Beispielen denkt man sich, ob die Technologien wirklich unser Leben erleichtern, wie sie es eigentlich machen sollten und wann sind digitale Lösungen tatsächlich hilfreich. Und diese Fragen stellen wir uns in der Kompetenz 2, Erkennen von Bedürfnissen und Umsetzungen digitaler Lösungen. In diesem Modul geht es um Einschätzen von Bedarfen sowie auch Auswählen von digitalen Werkzeugen und technischen Lösungen, um diese zu adressieren.
Wir haben auch, also in unserem Modul 2, da geht es um Kommunikation und Zusammenarbeit, da haben wir auf einer Seite so ein ganz schönes Zitat, das kommt von Carly Fiorina, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, ist eine US-amerikanische Politikerin und Managerin und zwar hat sie gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert und das ist Versprechen und Zukunftsprognose gleichermaßen, das Zitat ist auch schon ein bisschen älter. Aber trifft ja total zu. Wenn man sich einmal anschaut, was heutzutage alles digitalisiert wird, kommt man ja eigentlich gar nicht mehr so richtig hinterher. Und ich habe mir die Frage gestellt, verschlimmbessern wir vielleicht auch einfach so gewisse Arbeitsprozesse oder Handlungsabläufe? Zum Beispiel, ich bin eigentlich ein großer Fan davon, mir handschriftliche Notizen zu machen. Und ich schreibe auch gerne auf meinem iPad. Da gibt es ja ein großes Spektrum an verschiedenen Apps, wie man sich auch digital Notizen machen kann. Aber ich habe immer festgestellt, ich brauche viel länger, bis ich da zufrieden bin mit meiner Handschrift und mir vernünftig Notizen gemacht habe, als wenn ich einfach neben mir mal ein Blatt Papier nehme mit einem Stift und das ganz altmodisch mache. Vielleicht gibt es ja auch gewisse Sachen, die eigentlich gar nicht digitalisiert werden sollen. Und wir möchten euch da mal fragen, steht denn das Bedürfnis, Arbeitsprozesse mithilfe der Digitalisierung zu vereinfachen, eigentlich überhaupt noch im Verhältnis zu dem Aufwand, der sich dahinter verbirgt?
Also wir können das ja mal so in Bezug auf das Thema beziehen, mit dem wir uns am meisten auseinandersetzen, ja, nämlich mit Bildung. Da gibt es ja genau diese Debatte, die wird ja schon lange und auch gerade verstärkt geführt, wie viel, in welchem Maße soll Bildung, vor allem Schulbildung, digitalisiert werden, an wem orientiert sich zum Beispiel jetzt auch Deutschland. Gibt es ja immer diese Vorreiterländer wie Schweden und Estland, die jetzt aber gerade wieder einen Schritt zurückgehen in ihrer Digitalisierung. Ist Deutschland da eigentlich noch so auf dem richtigen Weg, da so nachrüsten sagen, aber das möchte ich nicht. Was ist ein anderes Wort?
Mitzuziehen.
Oder nachrücken.
Ja, ob Deutschland da eigentlich immer noch so auf diesem Weg oder nach dem Bedürfnis, da so nachrücken zu wollen, ob das eigentlich immer noch das Richtige ist. Und ich glaube, also das können wir jetzt auch nicht beantworten, diese Frage. Aber die Frage ist ja dabei schon immer, welche Arbeitsprozesse digitalisiert werden und vor allem auch, was die Alternative ist. Also, weil wir leben in einer digitalisierten, globalisierten Welt und die Digitalisierung ist da. Und dann ist ja ein bisschen die Frage, was die Alternative ist. Also gar nicht mehr zu digitalisieren oder reflektiert zu digitalisieren. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Bildung ist es völlig klar, dass Bildung ein sozialer Prozess ist und so der analoge Bereich von Bildung nicht unterschätzt, im Gegenteil eine ganz, ganz große Rolle spielen muss. Auch Schule als physischer Ort, Lernen in Gemeinschaft, in Austausch, in Kommunikation, mit Empathie. Also alles, was digitalisierte Prozesse, wenn man jetzt so an KI und so denkt, vielleicht noch gar nicht leisten können. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich ganz, ganz tolle, wahnsinnig förderliche Digitalisierungsprogramme. Und deswegen glaube ich eher, dass die Frage ist, in welchem Maße und in welcher Balance wir jetzt zum Beispiel Bildung digitalisieren.
Ja, ich glaube, es ist ein Satz, auf den sich viele, also auch unterschiedliche Perspektiven trotzdem ganz gut einigen können, ist, Digitalisierung sollte kein Selbstzweck sein. Das ist sowas, was man oft hört, was wir auch unterschreiben würden, wo ihr jetzt auch nickt, ja, macht Sinn. Davon abgesehen muss man aber auch zugeben, dass die Welt, also dass die Welt sich nicht mehr so klar in analog, digital und so weiter aufteilen lässt, sondern Digitales einfach alle Bereiche des Lebens und Sphären irgendwie durchdringt. Und es sollte ja in der Bildung darum gehen, Menschen zu mündigen Bürgern entweder auszubilden oder bereits mündige Bürger darin weiterzuentwickeln, jetzt in Erwachsenenbildung, wie auch immer. Und gerade in einer Demokratie, wo es auch darum geht, dass man eine Stimme hat und die einsetzt und die auch informiert einsetzt, ist es natürlich wichtig, auf die Dinge Bezug zu nehmen, die wirklich die Welt und das Lebensumfeld von Menschen betrifft. Und da spielt Digitales eine große Rolle. Und deswegen, also wir reden da von Digital Literacy, ist das ein ganz wichtiger Bereich von politischer Bildung.
Und vielleicht dazu auch noch ein Tipp. Wir haben letztes Jahr bei der BPB bei dem BPB-Bundeskongress einen Bildungssalon durchgeführt, diese Veranstaltungsreihe, die wir öfter machen von der Werkstatt. Und da war Sigrid Hartung zu Gast, die für das Projekt Unblack the Box arbeitet. Und die haben ein sehr, glaube ich, für Lehrende sehr hilfreiches Tool entwickelt. Das ist der EdTech-Reflektor. Und es ist genau für diese Fragen genau entwickelt worden. Nämlich, also in diesem Feld von das Lehrende, also sowohl der schulischen und aber auch außerschulischen Bildung, natürlich immer vor dieser Herausforderung stehen, sowohl pädagogisch ein Tool oder ihren Unterricht zu gestalten, aber gleichzeitig natürlich mit der Digitalisierung auch immer vermehrt vor datenrechtlichen Fragen stehen, aber auch vor sozialen Fragen, ne? Also was vermitteln denn diese Tools, mit welchen, in welcher Form? Und dieser EdTech-Reflektor ist tatsächlich so ein, also da können Personen dann so verschiedene Fragebäume durchgehen, um wirklich immer wieder die Frage zu stellen, und das ist das, was Nina ja auch gerade meinte, also setze ich dieses Tool ein, um ein Tool einzusetzen, oder setze ich dieses Tool ein, weil es einen Mehrwert schafft und weil genau, für meine Lehre, also für das, was ich vermitteln will und nicht um digital zu sein. Ja.
Ist es kostenfrei oder?
Ja, das kann man, genau, dieser EdTech Reflector, den kann man runterladen und dann.
Genau, zum Thema Tools. Es ist ja so ein Übermaß an verschiedenen Apps und Tools und Gadgets. Und meine Frage wäre, wenn ich als Jugendarbeiterin in nonformaler Bildungsbereich bin, wie finde ich die richtige App oder Tool für mich? Also welche Merkmale soll ich da irgendwie beobachten oder berücksichtigen, um genau das, was mir hilft, rauszusuchen, so das Richtige für mich als Jugendarbeiterin zu finden? Habt ihr da Tipps dafür?
Also ich glaube, so ein Rezept oder eine Adresse, wo man sich total super informieren kann, gibt es da nicht. EdTech Reflector, den Feline gerade genannt hat, wäre da schon mal eine. Ansonsten hat die BPB natürlich viele Angebote, also dieser ganze Bereich Lernen der BPB gibt unterschiedliche Tipps auch zu digitalen Tools, nicht nur, aber auch und anderen Lehr- und Lernressourcen. Grundsätzlich, also so was die Herangehensweise angeht, macht es Sinn, denke ich, aus dem Analogen heraus zu denken. Also sozusagen sich zu fragen, was ist das Thema, zu dem ich mich hier austauschen möchte oder was ist auch das Lernziel, das ich hier sehe? Und gibt es möglicherweise digitale Tools, die dieses Lernziel unterstützen könnten? Also unterstützen ist dabei so der wichtige Knackpunkt. Nicht, ich möchte jetzt dieses Tool einsetzen, wie kann ich mein Unterrichtsszenario da drumherum bauen, sondern darauf kommt es mir an, genau. Und dieses Tool könnte hier eine Hilfe sein, so rumzudenken.
Genau, und ich glaube, was dazu natürlich total hilft, ist in den Austausch zu gehen, ne? Also, und da ist ja der digitale Raum auch wieder total hilfreich für. Es gibt so viele Austauschplattformen, gerade in den sozialen Medien, wo Lehrende genau das machen. Ich habe das ausprobiert, das hat gut funktioniert, das fand ich daran nicht gut. Ich möchte jetzt nochmal eine andere Anwendung finden, die vielleicht genau das, was ich jetzt kritisieren würde, nochmal anders aufbereitet hat. Also ich glaube, es gibt da nicht, so wie du jetzt gefragt hast, gibt es so einen Weg, wie ich immer dahin komme und dann habe ich da eine fertige Anwendung, die ich nehme und dann ist mein Unterricht fertig, sondern wir sind einfach in einer Phase und in der werden wir, denke ich, auch bleiben, weil das ist ein Prozess, dass wir Sachen ausprobieren müssen. Ja.
Fühlt ihr euch denn manchmal überfordert bei dem Übermaß an Angeboten, was es mittlerweile gibt? Also ich denke da auch häufig zum Beispiel an so Planungstools, To-Do-Apps, Kalender-Apps. Ich finde ja in egal welchem App-Store erstmal 10, 15 verschiedene Apps, die mir vorgeschlagen werden. Und da erstmal zu schauen, was ist vielleicht das richtige, ne, für mich passende Angebot, ist ja auch gewissermaßen zeitaufwendig.
Nee, ich stress mich da nicht so mit, muss ich sagen. Also, ich glaube, ich mache das genauso, wie ich gerade gesagt habe. Mir werden dann eher Sachen empfohlen und dann sagt mir jemand, boah, das hat mein Leben verändert. Und dann denke ich mir, das will ich auch mal ausprobieren. Ja. Aber ich empfinde da keinen Stress. Du?
Nee, also ich habe ganz viele so verwaiste Apps auf meinem Telefon, die habe ich irgendwann mal zu irgendeinem Zweck mir runtergeladen, einmal benutzt und dann vergessen zu löschen. Ja, aber irgendwie ist es mir dann anscheinend auch egal.
Nee, ich finde die Einstellung ja grundsätzlich gut, ne? Weil ich glaube, also für Digitalisierung offen zu sein, bedeutet eben auch mutig zu sein, eben Dinge auszuprobieren, aber auch, wie ihr schon gesagt habt, zu reflektieren. Und ich würde vielleicht später nochmal, wenn wir dann weitergehen zur Kompetenz 5.3 oder 5.4, auch nochmal mehr auf diesen vielleicht psychischen Aspekt eingehen und die Frage, wie steht es eigentlich um die digitale Jugendarbeit ganz allgemein, weil das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend zum Stichwort so digitale Fatigue oder Digital Fatigue Syndrom. Aber ich glaube, Dasha,
Ich habe noch eine Frage. Fallen euch ein Beispiel ein, in welchen Fällen analoge Bedürfnisse gar nicht digitalisiert sein sollen oder können?
Ja, also jetzt in der Bildung speziell spielt der soziale Austausch, denke ich, nach wie vor die größte Rolle. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann denke ich ja auch nicht an die Schulbücher. Also da war vielleicht weniger Digitalisierung irgendwie da, aber trotzdem denke ich nicht, ach ja, genau, Buch, sechste Klasse, so und so, sondern ich erinnere mich an die Menschen, die mir also mal besser und mal schlechter, die mir irgendwie Hausaufgaben in diesen Büchern aufgegeben haben. Gerade in Bezug auf Politik gibt es eine Person, Frau Gräf, Grüße gehen raus. Ich habe mich überhaupt nicht für Politik interessiert, bis sie den WIPO-Unterricht in meiner Klasse damals übernommen hat. Und ich fand sie einfach ganz toll als Frau. Und sie hat auch so eine Art, uns zu verstehen zu geben, wenn du dich als Person ernst nimmst, dann interessierst du dich für Politik. Und ich habe sie total abgenommen und es ist, war ganz identitätsstiftend. Mhm. Und so funktioniert Bildung am besten und nachhaltigsten.
Ja, da stimme ich voll zu. Ja. Ist auf jeden Fall so.
Mein Professor hat, glaube ich, mal gesagt, Politik ist unausweichlich. Ja, also es ist mehr oder weniger, wenn man sich das einmal so direkt vor Augen führt, dann stimmt es auch. Ne? Weil also jeder Prozess ist im Grunde politisch. Auch die gesamte Digitalisierung eben, vor allem wenn wir, also ob wir das jetzt hier in Deutschland uns einmal anschauen oder dann eben europaweit oder international betrachtet, ist es ja nach wie vor immer noch ein Dauerbrenner, wo auch ganz viel diskutiert wird. Wir sind alle natürlich pro Digitalisierung, aber wir sehen auch natürlich die, oder wir, sagen wir so, wir nehmen ja die Sorgen und Ängste auch der Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter ernst, oder wir versuchen eben das aufzugreifen und zu sagen, da gibt es eben ein Potenzial, und wir sehen, dass insbesondere in der außerschulischen, nonformalen Bildung eben, was das betrifft, viel zu wenig immer noch passiert. Und deswegen machen wir diesen Podcast, deswegen gibt es unsere Bildungs- und Lernmaterialien, um da so ein bisschen auf den Zug aufzuspringen, was Deutschland ja so ein bisschen verpasst hat. Das Stichwort Schweden ist vorhin nochmal gefallen. Schweden ist ja sehr bekannt für die Digitalisierung. Könnt ihr dazu nochmal kurz vielleicht was sagen? Was machen die Schweden besser als wir?
Besser? Vielleicht, wir können nochmal was zu der jüngsten Kontroverse sagen. Ne? Möchtest du, weil du es vorhin schon angeschnitten hast?
Ja, wobei ich das, glaube ich, auch schon gesagt habe. Also es ist ja einfach gerade in der Debatte, und auch da ist wurde jetzt noch überhaupt nicht irgendwie eine schlussendliche Lösung sozusagen von deutscher Seite gefunden. Mhm. Aber in Schweden ist es ja so, dass, ich glaube, die Headlines von den Artikeln, die ich so gelesen habe, war vom Tablet zurück zum Schulbuch und statt digital jetzt doch mit Stift und Buch und so. Und da ist, also, und der Grund ist, dass es in Schweden halt verschiedene Studien gab, die herausgefunden haben, da ging es vor allem, glaube ich, um die Lesekompetenz von jüngeren SchülerInnen, dass die abgenommen hat. Und Schwedens Antwort darauf, und das ist jetzt, glaube ich, sehr simplifiziert gerade dargestellt, wie ich das mache, Das ist jetzt nicht die Studie an sich, die ich gerade zitiere, sondern in meinen eigenen Worten. Genau, und die Debatte ist, haben wir zu viel digitalisiert? Mhm. Also ist der Unterricht durch Tablets und Gadgets und so weiter zu digital? Und ist jetzt, und die Frage ist, ob jetzt sozusagen mehr wieder auf analoge Lernressourcen zurückgegangen wird. Und das ist ja deswegen interessant für Deutschland, weil Deutschland eben Schweden ja immer als einer der Vorreiter diskutiert. Und ja, das ist die Debatte.
Okay, also ich glaube, da könnten wir auch eine ganz eigene Podcast-Folge zu drehen, aber offensichtlich wird ja auch dazu zu dem Thema geforscht. Das ist wahnsinnig spannend und man muss eigentlich ja so diese Diskussion auch weiterverfolgen. Und man kann sich dazu auch bei euch, also in der Werkstatt, zu informieren, ne, zu dem Thema.
Wir haben uns das jetzt verstärkt, also so ein bisschen unter dem Überbegriff digitale Pädagogik und auch im internationalen Kontext für das kommende, also dieses Jahr, die kommenden Monate vorgenommen, genau dazu einiges zu machen, einige Diskurse anzustoßen.
Aber generell so diese Gegenüberstellung von digital, analog, wie digital sind wir schon, wie digital wollen wir werden, welche Antworten suchen wir auch in der Digitalisierung, das sind natürlich Debatten, die wir auch schon genau in verschiedensten Beiträgen diskutiert haben bei der Werkstatt.
Die BPB nennt es auch gerne Schwarzbrot-Thema der Werkstatt. Wenn wir nicht ganz verstehen, was das Wort bedeutet.
Ich wollte gerade fragen, warum Schwarzbrot?
Wissen wir auch nicht. Also eine Grundlage. Ich glaube, es ist so die Grundlage, über die wir, also wenn wir über Digitalisierung und Digitalpolitik reden in der Bildung, dann ist das sozusagen die große Frage.
Ja, natürlich. Und ich bin mir auch sicher, dass jetzt Menschen, die das hören oder auch diese Diskussion.
Ich habe noch eine andere Idee. Entschuldigung, vielleicht auch, weil es umstritten ist. Schwarzbrot mögen ja nicht alle.
okay, einmal Hände hoch, wer mag nicht Schwarzbrot? ja, aber na klar, kann sein. Und was ich aber gerade auch sagen wollte, ist, ich bin mir sicher, dass Leute, die das jetzt hören oder auch diese Diskussion schon verfolgen, jetzt aufschreien und sagen, ich habe es doch immer gewusst, ne? Na klar. Aber genau das macht es ja eben so spannend. Also diese unterschiedlichen Perspektiven, diese Kontroverse gibt es. Ne? Und dass jetzt gerade Schweden natürlich, also wieder, wie wir das sehen würden, einen Schritt zurück macht, also in Anführungsstrichen einen Schritt zurück, ne, ist natürlich ganz spannend. Und wir verlinken auf jeden Fall auf die Thematik nochmal in unseren Shownotes beziehungsweise in unserer Podcast-Beschreibung, damit unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da auch, wenn sie möchten, sich weiter darüber informieren können.
Ich habe noch einen Kommentar dazu. Ich habe am Wochenende so eine kleine Ausbildung zur Hotelierista gemacht und es wird bald in Berlin eine Ausstellung sein von Reggio Emilio Schule aus Italien, deren Konzept ist, dass sie Bildung, also beziehungsweise Digitalisierung und Natur zusammenbringen und nicht, dass Digitalisierung das ersetzt, sondern mitspielt. Und die machen auf jeden Fall ganz viel mit so, dass alle Sinne irgendwie für Kinder und Jugendliche
angeregt werden.
Genau, angedeckt werden, aber auch durch Technologien, also zum Beispiel mit digitalen Mikroskopen oder Kameras, also Webkameras, die irgendwie näher kommen, wo die Augen nicht kommt und dann irgendwie, die bringen das so in Verbindung. Ich würde das nicht sagen, dass die irgendwie zurückgehen, sondern dass die das gut mixen.
Man muss natürlich auch aufpassen, ne, dass man da nicht schnell dazu übergeht, die Digitalisierung grundsätzlich zu verteufeln, ne, was ja auch, also das ist ja das andere Extrem, dass, glaube ich, häufig dieses Narrativ besteht, dass die sozialen Aspekte aufgrund der Digitalisierung, insbesondere in der Arbeit mit Jugendlichen, völlig verloren geht. Aber wir sehen ja auch, dass Digitalisierung wahnsinnig inklusiv sein kann. Ne, also wenn man eben in der Lage ist, Jugendliche von zu Hause aus zum Beispiel zuzuschalten in einem hybriden Format und trotzdem in der Lage ist, vor Ort zum Beispiel im Jugendclub oder in der Schule Jugendarbeit zu leisten, während andere Menschen von also zu Hause zum Beispiel zugeschaltet sind, weil sie eben nicht physisch dabei sein können, dann ist es ja auch gewissermaßen bereichernd. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, was wir am Ende draus machen und wie kreativ wir vielleicht mit den Tools und Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, umgehen. Genau, und in der Kompetenz 5.3, kreativ mit digitalen Technologien umgehen, reden wir über den kreativen Umgang mit digitalen Technologien und Tools sowie die digitalen Wissenswelten und die kreative Wissensproduktion ganz allgemein. Man hat ja häufig, wenn man das Wort kreativ hört, immer dieses Bild im Kopf, man malt oder man zeichnet was, man bastelt was, aber kreativ sein bedeutet, also ist es ja auch ein Prozess, ne? Und da kommt eben ganz, also da kommt ganz viel mit rein. Stichwort eben Open Data zum Beispiel, Open Source. Wie gerade schon erwähnt, neue Wege der Wissensproduktion ganz allgemein und der Wissensaneignung und auch dieser Auflösung der Trennlinie zwischen KonsumentInnen und auch vielleicht ProduzentInnen. Und da wollen wir einmal von euch wissen, wie können denn mit diesem Wissen Technologien kreativ genutzt werden, um Wissen für junge Menschen zugänglich zu machen oder erfahrbar zu machen?
Also was ja jetzt gerade sehr en vogue ist, sind KI-Tools, ja, um kreativ zu arbeiten. Generell spielt Kreativität, was bedeutet Kreativität? Können nur Menschen kreativ sein? Können auch Maschinen kreativ sein? Was ist der Unterschied? Und so, das spielt in der ersten Staffel von unserem Podcast eine große Rolle. Wenn man sich durch die Folgen hört, gibt es auch vereinzelte Tool-Tipps und Beispiele, in welchen Kontexten die so zum Einsatz gekommen sind. Mhm. Also ob es jetzt um Erinnerungsarbeit geht, also historische Bildung oder ganz konkret im Unterricht. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, bei dem eine Lehrerin die KI Fake You eingesetzt hat, um ein Shakespeare-Sonett mit der Stimme von Snoop Dogg als Deepfake sozusagen zu erstellen mit ihrer Klasse. Dann mussten sie natürlich hinterher drüber reden, was bedeutet das eigentlich, dass wir einfach mal so eben ein Deepfake mit kostenlosen Tools erstellen können. Das ist dann wieder die nächste Frage, die bei politischer Bildung unbedingt dann auch diskutiert werden muss. Genau, ansonsten kann ich noch empfehlen, habe es selbst nicht ausprobiert, aber als Tipp von einem Lehrer, Steffen Jauch heißt er, mal wurde das an unsere Redaktion herangetragen, H5P, das ist eine Webanwendung, haben bestimmt auch viele, die im Bildungsbereich unterwegs sind, schon von gehört. Und die kommt aus Norwegen, ist Open Source, kostenlos und kann zur Erstellung von, also ursprünglich mal vor allem so Multiple-Choice-Fragebogen, inzwischen auch zur Erstellung von Lernvideos, die dann so an einer bestimmten vordefinierten Marke auch stoppen, um das dann sozusagen in das Unterrichtsgespräch weiterzuführen. Und noch ganz viele andere Sachen. Ich glaube, das wird immer mehr erweitert, was man damit machen kann. Also das ist sozusagen eine sehr barrierearme Anwendung, um kreativ Unterricht zu gestalten, Unterrichtsszenarien vorzubereiten.
H5P hast du gesagt, ne?
Ja.
Ah ja, okay. Ich hatte den Namen noch gar nicht gehört.
H5P.
Ja. H5P, ja, genau.
H5P.org ist die Adresse. Gut.
Okay, das schauen wir uns natürlich auch an. Weil gerade von Deepfakes die Rede war, mögt ihr vielleicht kurz erklären, was sind Deepfakes?
Wir haben ja auch also, diese Tipps, Deepfakes
ja.
und Larven.
Ja, ja, man will es ja jetzt nicht
zu simplifizieren.
Zu einfach, aber zu kompliziert ist jetzt auch blöd. Also eine KI, unterschiedliche KI-Technologien, je nachdem, was man erzeugen möchte. Es gibt ja nicht die KI-Technologien, sondern es sind mehrere. Also ahmt, wenn man jetzt von Nachahmen sprechen kann von KI, das ist jetzt auch schon simplifizierend, aber ahmt die Stimme, das Aussehen von Personen nach und also je nachdem, ob wir jetzt von Audio oder Video sprechen und kann diese dann in Situationen zeigen, die gar nicht stattgefunden haben. Also man hört die Stimme von Snoop Dogg, wie er ein Shakespeare-Sonett rappt, hat er aber nie gemacht.
Und das ist wie immer bei KI durch Daten generiert, ne? Also genau. Es gibt natürlich ganz viele Aufnahmen von Snoop Dogg und dann kann diese KI die Stimmmelodie, die Stimmfarbe sozusagen von Snoop Dogg, wie sie da ist, zieht sie sich als Daten, nimmt den Text, den dann Schülerinnen da rein prompten und kann daraus sozusagen einen Deepfake der Stimme erstellen.
Man kann aber auch Deepfakes, also es gibt schon Tools, mit denen kann man Deepfakes von sich selbst erstellen. Die muss man dann eben nur entsprechend füttern.
Ja.
Und redet ihr auch darüber, wie man dann diese Deepfakes erkennt? Oder also in eurem Podcast?
In unserem Podcast speziell nicht, aber wir reden mit Personen, die das in ihrer Bildungsarbeit machen.
Mhm. Genau, und wir haben auch schon mehrfach auf unserem Social-Media-Kanal der Werkstatt so verschiedene Tipplisten.
Ja, das wäre gut zu wissen.
Genau, gepostet zu Deepfakes entlarven.
Ja. Ist ja auch ein Thema, was also nicht weniger wird. Und also ich würde mal kurz bei dem Thema, wenn das in Ordnung ist, kurz bleiben, weil Deepfake hatten wir jetzt in den, also es taucht auch immer wieder in allen unseren Modulen auf, hatten wir jetzt aber in den bisherigen Podcast-Folgen, glaube ich, gar nicht so thematisiert oder Modul so spezifiziert. 1? Genau, Modul 1 steht noch offen. Da werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal näher drauf eingehen. Aber da prallen ja zwei Sachen aufeinander, weil wir gerade über Kreativität gesprochen haben. Also einerseits kann man ja mit sowas wahnsinnig kreativ sein und auch bestimmt total viel Spaß haben. Und es ist ja auch eine Form von Remix, oder auch Remix-Kultur, über die wir auch beispielsweise in der Podcast-Folge zum Modul 3 Medienentwicklung gesprochen haben oder generell Medienbildung. Andererseits kann sowas ja auch irreführen, also oder irreführend sein, wenn falsche Informationen über diesen Weg an die Öffentlichkeit gelangen. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist gerade der US-Wahlkampf. Und auch da wurde jetzt sogar schon vor vier Jahren bei der letzten US-Wahl diese Technologie eingesetzt und ja jetzt wahrscheinlich noch massiver. Und ich glaube, es sind auch vor einiger Zeit schon wieder Videos aufgetaucht, sowohl von Joe Biden als auch von Donald Trump, die eben Deepfakes waren, wo man nicht wusste oder erst zumindest ein bisschen gebraucht hatte zu sehen, dass dieses Video oder dass das, was da gerade gesprochen und gesagt wurde, eben nicht von Joe Biden oder nicht von Donald Trump kam, sondern dass es ein KI-generiertes Programm war. Und genau, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, vielleicht perspektivisch für die Jugendarbeit. Was bedeutet das? Also welche Chancen oder welche Risiken seht ihr denn da vielleicht?
Also es ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, die sich ja vor allem so um das Thema Medienkompetenz dreht. Und ich glaube, Medienkompetenz und Wissensvermittlung und Informationsfluss. Und ich glaube, das sind einfach Themen, die Nina hat es vorhin auch schon gesagt, die einfach vor allem auch in der politischen Bildung natürlich eine Rolle spielen müssen. Also wir müssen einfach viel mehr hinterfragen, welche Information durch welche Quelle bekomme ich hier gerade. Quelle ist schon mal ein gutes Stichwort. Gibt es überhaupt eine Quelle? Wer spricht da zu mir? In welchem Zusammenhang die Bilder, die gezeigt werden, von wo stammen die? Und ich glaube, das ist natürlich eine Riesenaufgabe, die ja aber schon ganz großartig von verschiedensten Akteuren auch angegangen wird. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, immer dran zu bleiben, gerade so, wenn man so das Thema auch TikTok sieht, da das eine sind Deepfakes und ob so Bilder überhaupt stimmen, die ich sehe, das andere sind aber auch extremistische Inhalte, Radikalisierungstendenzen auf gerade so TikTok, Plattformen wie TikTok. Das heißt, da muss einfach ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit und Reflexionsarbeit gemacht werden. Und also auf TikTok, aber auch analog.
Wir hatten übrigens auch vor einiger Zeit mal einen ganz tollen Jugendarbeiter bei uns zu Gast, Jörg Backes. Der ist Jugendarbeiter in der außerschulischen Bildung und der hat vor einiger Zeit eben angefangen, einen eigenen TikTok-Kanal zu machen, in dem auch, also, und die Videos, die kreiert er gemeinsam mit den Jugendlichen zusammen und überlegt sich da eben Inhalte und ist damit auch sehr erfolgreich und genau, hat sich da eine relativ große Reichweite auch aufgebaut auf TikTok.
Ja, du hast es eben auch schon gesagt, das ist ein ständiger Prozess. Also klar, wir können jetzt Tipplisten veröffentlichen. Das sollte man auch tun, macht auch Sinn. Und es gibt dann auch so simple Tipps und Tricks, wie zählt mal die Finger. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch aktuell ist mit den Fingern. Also ja, die werden natürlich immer besser. Und entsprechend wird sich die Aufgabe, über Deepfakes zu informieren und über generell solche Themen der politischen Bildung im Austausch zu sein, sich auch als Aufgabe ständig verändern. Also worauf es da eigentlich ankommt, wie man darüber redet, was die Herausforderungen sind. Es hat in einer Podcast-Folge, ich teaser jetzt oder Spoiler, kann man ja so oder so sehen, einfach mal ein bisschen, die wir geführt haben und die im März veröffentlicht wird, Simon Hurz vom Social Media Watchblog gesagt, man sollte es aber auch nicht übertreiben, die ganze Zeit so mit dem erhobenen Zeigefinger vor Fake News und Deepfakes und Fehlinformationen zu warnen, weil es noch schlimmer ist, wenn junge Menschen Medien überhaupt nicht mehr trauen. Also wenn sie durch die Medienlandschaft gehen, ne? Genau, und sich denken, okay, das ist ja eh alles nur Quatsch. Also da muss auch eine gute Balance gewahrt werden in der Jugendarbeit, in der politischen Bildung, zu sagen, klar, guck auf Quellen, informier dich, behalt einen Überblick darüber, was seriöse Angebote sind. Aber grundsätzlich gibt es schon auch noch Nachrichteninformationen, die du glauben kannst.
Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, dass man auf jeden Fall keine Angst von Medien oder keine Scheu von Medien dann bildet. Also beziehungsweise, dass es nicht sich bilden sollte. Und ich jetzt weg von Deepfakes. Ich würde gerne in den Bereich von Video- und Computerspielen dann gehen. Und da hätte ich eine Frage, wie können Video- und Computerspielen das Lernen erleichtern? Und welche Rolle spielen sie auch beim kreativen Lernen und Wissen verbreiten? Und ob die JugendarbeiterInnen dann sich auch irgendwie mehr darüber informieren sollen oder mehr zocken sollen? Genau.
Ja. Ich glaube, die Antwort ist einfach. Also Gaming spielt einfach eine riesen Rolle bei, ich weiß nicht, über welche Zielgruppe wir jetzt sprechen, aber keine Ahnung, zwischen
12
und 21. Ja, okay. Das hatte ich auch im Kopf. Du hast es jetzt so gesagt, sollen die jetzt mehr zocken? Das klingt so, als ist das etwas, wozu sie sich zwingen müssen. Ich glaube, das ist schon die erste Idee, das begeistert zu tun, weil es gibt ja wirklich richtig, richtig tolle Spiele. Und sich damit auseinanderzusetzen, macht, glaube ich, nur Sinn. Trotzdem, also, weil die Frage war ja, bringen Spiele was zur Wissenvermittlung? Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber es kommt natürlich auf das Spiel an. Mhm. Also es gibt natürlich unglaublich viele Spiele. Aber es gibt wirklich ganz tolle Spiele zur Wissensvermittlung. Wir haben da bei der Werkstatt einen eigenen Themenschwerpunkt zu, der heißt Spielend Lernen. Nina, erzähl uns mal was über Serious Games.
Damit haben wir uns beschäftigt. Ich glaube, es gibt dazu einen Beitrag, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es ein längeres Audiogespräch mit Martin Thiele Schwedz von Playing History. Das ist eine Game-Produktionsfirma, die sogenannte Serious Games herstellt. Zwei Beispiele, die mir dazu einfallen. Eine Chat-Simulation, Hidden Codes. Ich glaube, dazu haben wir auf jeden Fall auch noch mal einen gesonderten Artikel, speziell jetzt zu diesem Spiel. Da geht es um Radikalisierung im Netz. Also das geht so durch verschiedene Level und da sollen junge Menschen über dieses Thema aufgeklärt werden und sich damit auseinandersetzen. Ein anderes, auch sehr serious Thema, ist Spuren auf Papier. Und das ist ein immersives Spiel, bei dem man der fiktionalen, manisch-depressiven Person Anna folgt, die zur Zeit des Nationalsozialismus in der Pflege- und Heilanstalt Wehnen, genau, den Krankenmorden zum Opfer fällt. Also diesen ja doch, diese teilweise noch versteckten Teile der Geschichte sozusagen über Spiele wieder auferleben zu lassen und für historische Bildung.
Das Gleiche sind ja so auch Planspiele zum Beispiel, ne, wo man, also da gibt es auch sehr elaborierte Beispiele, wo man politische Prozesse sozusagen in einer Gruppe auch nachempfinden kann und nachstellen kann. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass durch Spiele, digitale Spiele, auch analoge, aber jetzt wir reden über digitale Spiele, glaube ich, so viele Teile der Gesellschaft auch spielerisch beziehungsweise so zielgruppennah behandelt werden können. Wir haben da auch zum Beispiel einen ganz interessanten Artikel von einer Wissenschaftlerin, die sich so ganz viel im Gaming-Bereich und Gender-Konstruktion auseinandergesetzt hat. Finja Weilsdorf heißt die, die zum Beispiel aber auch über die die Chancen von Gender-Sensibilisierung durch digitale Spiele schreibt, weil früher war es ja noch so ein bisschen so dieses Klischee, zocken machen nur Jungs und es ist nur Ballern und so weiter. Da sind wir da sind wir ja schon ganz, ganz lange viele, viele Schritte weiter. Und genau, viele Jugendliche finden da ganz viele Identifikationspunkte, gerade jetzt, also sie schreibt jetzt so über die queere Community, politische Themen, Geschichtsthemen, also eine Lanze fürs Gaming.
Sehr, sehr spannend. Und wie können so Jugendarbeiterinnen, so Jugendclubs diese Spiele irgendwie finden oder dürfen sie das dann auch in den Jugendclubs benutzen? Wissen Sie das?
Also, wir können ja mal ein paar Tipps der Bundeszentrale für politische Bildung geben. Und zwar den Werkstattschwerpunkt haben wir gerade schon erwähnt. Es gibt aber zum Beispiel auch ein sehr umfangreiches ein sehr umfangreiches Dossier der BPB, was sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Also, auch die Schattenseiten, das darf man natürlich auch nicht verheimlichen, also exzessives Spielen, also Abhängigkeiten spielt auch bei Gaming natürlich eine Rolle. Gamification, Stichwort Gamification. Dieses Dossier ist eine Zusammenstellung von ganz, ganz vielen verschiedenen Teilaspekten, Artikeln zu dem Thema. Dann gibt es auch ein Projekt, was von der BPB gefördert wird, die Spielebar, die sich wirklich ausschließlich mit Spielen auseinandersetzen im Lehrkontext oder im Vermittlungskontext. Die testen zum Beispiel auch immer ganz viele Spiele. Ich könnte mir vorstellen, dass das so als erste Anlaufstelle für Lehrende oder BildnerInnen total gut ist, weil man da erstmal einen Überblick über Spiele kriegt. Die machen dann auch so Steckbriefe zu verschiedenen Spielen und haben auch ganz viele Unterrichtsmaterialien schon bereit, wie man dann diese Spiele im Unterricht thematisieren kann.
Auch bei Spielen ist es natürlich wichtig, die sollen immer nur oder können immer nur ergänzend zu Unterricht eingesetzt werden. Also wir beschäftigen uns auch in dem Podcast teilweise mit Elementen von Gamification in zum Beispiel intelligenten Tutorensystemen, teilweise kritisch, wenn es nur noch darum geht, Level weiterzukommen oder irgendwelche Fortschrittsbalken zu füllen, Münzen zu sammeln oder so, dass der Wissenserwerb nicht nur über diese Gamification-Elemente sozusagen angeeignet werden soll, sondern immer auch das darüber sprechen, kontextualisieren, der Austausch im Unterricht, dann anschließend an diese Spiele auch das Wissensziel mit begleiten sollte.
Mir fällt da nämlich ein Beispiel ein, um das vielleicht auch nochmal abschließend so zu sagen. Ich bin ja ein großer Fan von Minecraft, auch wenn ich es seit Jahren nicht mehr spiele, aber ich hatte neulich ein YouTube-Video gesehen und da hat jemand seinen gesamten Hörsaal von der Uni Universität in Minecraft nachgebaut und das auch mit Mods und Plugins so konstruiert, dass du tatsächlich die Präsentation, also eine PowerPoint-Präsentation über ein gewissen Thema oder einen Lehrbeitrag, dann vorne in diesem Spiel gesehen hast. Und er hat sozusagen seine Präsentation in Minecraft gehalten. Und also,
und ich, ja, Stichwort, also ich fand, Kreativität.
Stichwort Kreativität. Und also ich finde das dann so beeindruckend, einerseits, was man eben aus so Spielen machen kann. Und also, ja, wenn du dich damit intensiv auseinandersetzt, was du auch für Lösungsansätze oder auch eben kreative Dinge damit machen kannst und entwickeln kannst und was dabei rauskommt, ist dann eben auch ganz toll. Und ja, also es hat mich einfach sehr beeindruckt und fand ich wirklich super.
Und damit nähern wir uns schon der vierten Kompetenz, Erkennen und Fühlen digitaler Kompetenzlücken, in welche wir verstehen wollen, wo die eigenen digitalen Kompetenzen verbessert oder aktualisiert werden müssen.
Das fasst jetzt auch, also ich glaube, unser bisheriges Gespräch auch ganz gut zusammen, weil da verschiedene Aspekte nochmal mit reinkommen, die wir jetzt auch schon beleuchtet haben. Wir stellen uns übergeordnet eben der Frage, wie erkenne ich denn einerseits digitale Kompetenzlücken in einer Welt, die sich eben rasant weiterentwickelt? Und wie kann ich vor allem mit dieser Digitalisierung Schritt halten? Und Schritt halten ist ja schon mal lustig, weil manchmal hat man ja das Gefühl, man muss eben fast rennen, ne? Also wenn man nicht unbedingt vielleicht jetzt in Deutschland, wie wir wissen, aber wenn man mal gesamtgesellschaftlich die Digitalisierung betrachtet, dann hat man den Eindruck, das ist so ein ICE, der einmal durchrauscht. Und wir sehen das eben ja auch bei KI zum Beispiel, wie viel da jetzt allein in dem letzten Jahr passiert ist oder in den letzten zwei Jahren, seit OpenAI ChatGPT gelauncht hat und die ganzen neuen Technologien, die mittlerweile auf den Markt kommen, da braucht es ja vielleicht eine Art von Strategie, um einerseits, wir erinnern uns an diesen App-Dschungel, über den wir vorhin gesprochen haben, um sich da so ein bisschen durchzuschlängeln. Andererseits kann das ja aber auch eben einschüchtern und frustrierend wirken, wenn ich merke, ich komme nicht mehr hinterher. Da sind so viele neue Technologien, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich habe das Gefühl, ich bleibe hinten. Ich will mich zwar weiterbilden und weiterentwickeln, aber ich weiß eben, wie gesagt, nicht, wo ich anfangen soll. Dina, du hast ja einen Artikel geschrieben zu hybrides Lernen. Und unter anderem hast du da eben geschrieben, nach 2020 können Lehrerinnen und Lehrer die Begriffe digital und hybrid vermutlich kaum noch hören. Und das ist, das trifft nicht nur auf die schulische Bildung, sondern auch auf die außerschulische Bildung zu. Und wir sehen gerade, also wir sehen sowohl Jugendliche als auch, dass Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter so ein bisschen erschöpft sind von der Digitalisierung. Stichwort Digital oder digitales Fatigue-Syndrom. Woran liegt das? Und vielleicht kannst du einmal kurz erläutern, was ist denn hybrides Lernen ganz allgemein?
Ich weiß gar nicht, sind sie wirklich von der Digitalisierung erschöpft oder davon, dass so viel darüber gesprochen wird? Weil ich glaube, dass Menschen sowohl in ihrem Alltag als auch im Bildungsbereich ganz oft Digitales einsetzen und sich gar nicht darüber Gedanken machen, dass sie das gerade tun, weil es so selbstverständlich Teil unseres Alltags ist. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob diese Themen digital, analog, hybrid sind ja überhaupt erst mit der Pandemie so groß geworden. Ich weiß gar nicht, ob man davor überhaupt wusste, was hybrid sein soll, bevor das durch Corona dann so ein Dauerbrenner-Thema wurde. Und inzwischen ist es auch so, dass Unterricht eigentlich nur noch hybrid gestaltet werden kann und das Wort sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen ablöst. Also ich weiß nicht, wie Unterricht oder wie Bildung, gerade politische Bildung, überhaupt stattfinden soll, ohne dass Digitalität eine Rolle spielt, weil auch das Reden über Digitalität ist ja schon digitale Bildung.
Und ich glaube, dazu anschließend ist auch so, ich würde das tatsächlich vom Wording, wie du jetzt die Frage gestellt hast, gar nicht so unterschreiben, mit diesen Kompetenzlücken und aufholen oder aufschließen und so weiter. Das ist sehr negativ konnotiert und stellt vielleicht auch die Menschen, die vielleicht in gewissen Bereichen noch irgendwie Bedürfnis haben, sich Kompetenzen anzueignen, wie als so würden sie hinterherrennen. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz, glaube ich. Oder so würde ich das erstmal nicht beschreiben. Weil wir müssen ja unterscheiden zwischen der Digitalisierung von Schule zum Beispiel. Genau. Ich glaube, da ist ganz viel Aufholbedarf, also sozusagen die schulpolitische Debatte und das Individuelle. Mhm. Und ich glaube, bei dem Individuellen würde ich nicht von Lücken sprechen, sondern vielmehr immer dazu ermutigen, also keine Angst zu haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sich zu informieren im besten Sinne der Lust am Informieren. Also wenn ich nicht weiß, was TikTok ist, dann gibt es wirklich viele Wege, das herauszufinden. Das eine ist, sich einfach mal einen Test-Account zu machen und sich das anzugucken oder über verschiedenste Beiträge Menschen wie uns in der Werkstatt, die darüber Artikel schreiben, die das erklären, die das runterbrechen, sich das anzueignen im Sinne von Wissen, Aneignung, selber mitreden können.
Ja.
Aber da keine Angst zu haben, weil es spielt halt so eine große Rolle. Wir können nicht, also wenn wir über Politik reden, wenn wir über Bildung reden, dann können wir heute nicht mehr nicht über TikTok reden, zum Beispiel. Ja, das ist einfach so. Mhm. Und das ist okay und das hat nichts mit Aufholen zu tun, sondern man kann heute damit anfangen und steht morgen schon an einem anderen Punkt.
Ich finde auch, dass keine Angst zu haben da eigentlich der wesentliche Faktor ist. Also digitale Tools, wir haben am Anfang drüber gesprochen, wann versagt die Technik. Davor haben natürlich viele Angst und bringen vielleicht deswegen bestimmte Dinge gar nicht erst zum Einsatz, wenn sie es aber trotzdem tun. Oder auch Tools, bei denen sie vielleicht noch gar nicht wissen, ist das das beste Tool, um dieses Lernziel zu erreichen, das ich mir hier vorgenommen habe. Man kann es ja trotzdem machen und anschließend mit den Lernenden darüber reden, reflektieren, was hat euch das gebracht, wie habt ihr das wahrgenommen. Und in dem Moment sind wir beim hybriden Lernen.
Und da ist zum Beispiel auch KI, ne, das Thema KI spielt da auch eine ganz große Rolle. Das merke ich auch so in meinem Freundeskreis zum Beispiel, also Menschen dann eher meines Alters, die sich einfach noch nicht so viel mit KI auseinandergesetzt haben. Und genau das vielleicht, was du jetzt so beschreibst, auch entwickeln. Oh Gott, ich kann da irgendwie noch gar nicht mitreden und so weiter. Da auch wieder, also da, das ist ja nichts, dafür muss man ja kein Technikstudium haben oder so. Haben Nina und ich auch nicht. Deswegen ist es vielleicht gerade gut, dass dann Leute wie wir diesen Podcast machen, um genau das so runterzubrechen, ja? Also und das sind ja menschengemachte Komplexe, ja? Deswegen können Menschen das auch verstehen. Die Technik ist nichts, was uns passiert, sondern wir haben die als Menschen erschaffen und wir müssen deswegen als Menschen auch damit umgehen. Und ja, deswegen würde ich als allererstes mal irgendwie so die Scheu verlieren, überhaupt sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
KI weiß auch nichts, was wir nicht wissen.
Das stimmt.
Ist auch ganz wichtig, dass ihr das sagt. Vielen Dank für diese Perspektive. Ich möchte auch an der Stelle kurz sagen, also das soll jetzt gar keine negative Konnotation haben, also die Formulierung erkennen und füllen von Kompetenzlücken. Wir haben ja dieses Curriculum aufgebaut auf dem europäischen Referenzrahmen für Digitalität und Jugendarbeit, der DECOMP 2.0 und dementsprechend leiten sich eben diese ganzen Kompetenzen und Module auch ab. Was aber eben tatsächlich ganz spannend ist, die Organisation, für die wir arbeiten, Youth Policy Labs, ist ja ein Think Tank, eine Jugendforschungsorganisation und wir arbeiten eben auch eng mit dem Europäischen Jugendforschungsnetzwerk zusammen und da führen wir gerade Studien durch und es gibt auch jetzt schon eine groß angelegte europäische Studie, Ray Monitoring Survey, wo sich eben deutlich rauskristallisiert, dass Digitalisierung, also insbesondere im Jugendarbeitsbereich, schlechter abschneidet als andere Sachen. Das ist das eine. Und wir sehen eben auch in qualitativen Befragungen, dass also insbesondere Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter in der außerschulischen Bildung sich schon sehr wohl gerade nach der Pandemie erschöpft zeigen von der Digitalisierung, aber eben auch die Jugendlichen selbst. Und ich glaube schon, dass auch, jetzt muss man sich natürlich fragen, woran liegt das?
Naja, da muss man auch fragen, was ist die Digitalisierung?
Genau.
Weil wir waren alle erschöpft nach der Pandemie und wovon waren wir erschöpft? Wir waren erschöpft von 8 Stunden langen Zoom-Calls, in denen nichts anderes passiert ist, als dass man in einem digitalen Raum gesessen hat, um zu reden. Ne? Also ich glaube auch da wieder, worüber sprechen wir, wenn wir über Digitalisierung reden? Und das sind ja, da sind jetzt heute schon so viele Beispiele genannt. Wir sprechen nicht darüber, etwas, was wir im Analogen machen, eins zu eins ins Digitale zu übersetzen, sondern wir sprechen über digitale, kreative Lösungen, Neues.
Ja.
Und nee, also.
Und deswegen.
Ich muss auch sagen, ich bin auch von Videocalls nach wie vor erschöpft.
Natürlich.
Aber noch erschöpfender würde ich es finden, jeden Tag in Prenzlauer Berg fahren zu müssen. Um mit Menschen analog zu sprechen.
Ja. Und deswegen fand ich das auch so schön, Nina, als du vorhin meintest oder die Frage gestellt hast, naja, liegt das vielleicht auch daran, dass wir immer ständig über dieses Thema sprechen und die Digitalisierung. Und also das ist so die Vermutung, die ich habe, die wir haben. Und ich kann vielleicht, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, zumindest sagen, wir arbeiten intern auch gerade, also direkt an diesem Thema, ne, um da eventuell auch Problemfindung und Lösungsentwicklung ein Projekt raus eventuell zu entwickeln. Und eben zu schauen, wie reagiert man darauf. Und ja, ich glaube, man muss aufpassen, was haben wir für ein Verständnis von Digitalisierung. Und wir sagen auch, hatten wir auf unserem einen Workshop auch uns sozusagen auf die Fahne geschrieben, wir begreifen oder das Verständnis, was wir haben von digitaler Jugendarbeit ist, Digitalisierung als integralen Bestandteil der Jugendarbeit eben zu sehen. Und da auch wirklich zu trennen zwischen zu sagen, digitale Jugendarbeit heißt jetzt eben nicht stundenlange Online-Konferenzen, ne, oder Videokonferenzen, sondern eben eventuell auch hybrides Lernen, Zusammenkommen, gemeinsam Spiele auszuprobieren und die Digitalisierung wirklich mitzunehmen.
Und auch selbst machen, ne? Das finde ich auch wichtig, wenn wir über Jugendarbeit reden, dann geht es, finde ich, nicht darum, die mit irgendwelchen Tools zu beballern, sondern die sind selber extrem kreativ und können das im Zweifel schon alles besser. Deswegen fände ich es also auch wichtig, das selber auszuprobieren, selber machen zu lassen, Ideen bringen zu lassen.
Ja, das stimmt. Ich fand es auch voll schönes Motto, könnte man sagen. So keine Angst vor Technologien zu haben und einfach auszuprobieren. Noch zum Zusammenfassung würde ich euch gerne fragen, ob ihr nochmal so eine Liste oder eure Empfehlung von Informationsquellen oder Lernressourcen oder Akteurinnen bzw. Fort- und Weiterbildungsangeboten nochmal sozusagen auflisten könntet.
Ihr könnt die uns auch nochmal per E-Mail zuschicken, ne? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz gut. Oder für
aber
uns auch
ein paar
einfacher.
Einfach.
Also genau. Für so Unterrichts- oder Lehrmodule zum Thema KI können wir den KI Campus sehr empfehlen.
Mhm. Und unseren Podcast, Werkstattgespräch.
Für Lehrende, genau. Also der KI Campus richtet sich wirklich an Lernende auch zu dem Thema. Und diejenigen, die über KI auch lehren möchten, die sollen sich natürlich unseren Podcast anhören. So geht Medien ist ein Projekt von ARD, ZDF und Deutschlandradio, wo es um genau, also wie entstehen Medien eigentlich, wie werden die produziert? Und da geht's, es steht auch das Selbermachen von Jugendlichen im Vordergrund. Dann können wir noch empfehlen, bestimmten Personen auch in sozialen Medien zu folgen, die ganz viel dazu veröffentlichen, die selbst lehren und ihre Followerschaft ständig darüber auf dem Laufenden halten. Also Beispiele wären Daniele Hirsch, Christine Nahr, Medienpädagoginnen, denen man einfach mal folgen sollte. Wir haben auch bei der Werkstatt, wir machen ja jetzt eigentlich nicht so in erster Linie, also geben nicht so in erster Linie Ressourcen mit und geben Tipps, das passiert zwar mal, vor allem auf Instagram auch viel. Auf der Seite selbst hatten wir eine Videoreihe, die jetzt, glaube ich, schon seit knapp einem Jahr nicht mehr produziert wird, aber da kann man zurückgehen. Bildungshacks heißt das, das genau ist ein kurzes, jeweils 5 Minuten langes pro Folge Videoformat, wo wir Tipps geben zu verschiedenen Themen in der digitalen Bildung. Die kann man sich anschauen. Hast du noch
Vorschläge? Na, generell kann man sich auch zu unserem Newsletter zum Beispiel anmelden. Wir haben einen Newsletter von der Werkstatt BPB. Die findet ihr auf Instagram oder auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Genau.
Jugend Hackt ist noch eine tolle Organisation.
Die wir mit denen haben wir auch relativ viel zu tun. Genau, also sowohl Kooperationen gehabt in der Vergangenheit, als auch schon aktiv zusammengearbeitet bei Projekten. Wir haben auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mal bei Jugend Hackt waren und das Projekt sehr gut kennen. Genau, das können wir auch sehr empfehlen.
Und dann haben wir noch eine ganz kurze Frage von Lies.
Ich bin mal gespannt, wie kurz die ist.
Naja, aber, die kann man kurz formulieren. Also die Frage ist, wie kann man Datenschutz wie kann Datenschutz lernen, Spaß machen und ja, welche Ansätze können die da entwickelt werden?
Genau.
Oder also du kannst es gerne umformulieren. Noch.
Genau. Ja. Hintergrund dieser Frage, wir sind jetzt sozusagen beim Abschluss angelangt und wir haben eine kleine Tradition immer in diesem Podcast, die nennt sich Digitaler Espresso. So, die Idee ist, wir machen uns die Digitalisierung nochmal schmackhaft, wir reflektieren so ein bisschen das Gespräch und wir haben in der Vergangenheit manchmal immer auch dieselbe Frage gestellt, meistens, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Tool oder eine App zu entwickeln, was wäre das, was kannst du empfehlen? Darüber haben wir jetzt schon sehr oft gesprochen und wir hatten auch manchmal in der Vergangenheit immer so Anschlussfragen mitgenommen aus der vorherigen Podcast-Folge und wir haben zuletzt mit Lies gesprochen zum Thema Datenschutz und auch so Privatsphäre und wir sind ja gerade beim Punkt Problemfindung und Lösungsentwicklung. So, und jetzt wird es spannend, weil Lies oder wir zusammen sind auf ein Problem gestoßen, nämlich, dass wir festgestellt haben, es gibt keine wirklich interessanten oder so Lehrinhalte zum Thema Datenschutz, die Spaß machen. Datenschutz ist immer so ein wahnsinnig mühseliges, schweres Thema. Und wir hatten daraus mal die Frage entwickelt, wie kann denn Datenschutz Spaß machen? Ne? Oder genau, kann man da vielleicht irgendwas, ne, welchen Lösungsansatz könnte man da eventuell entwickeln? Und wir hatten Lies vorgeschlagen, dass wir diese Frage weitergeben. Und genau, das haben wir jetzt hiermit getan. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn euch was dazu einfällt, zu sagen und ansonsten auch nicht.
Da kann ich eigentlich auch nur nochmal auf Jugend Hackt verweisen. Ja, die gehen nämlich so die, wie hat er das beschrieben, die Spuren durch. Also in Vorbereitung zu ihren Workshops schauen sie sich gemeinsam mit den Jugendlichen an, welche Apps nutzt ihr und auf welche Art und Weise hinterlasst ihr da eigentlich eure digitalen Spuren. Also so ein bisschen diese Verzweigungen von Daten mal sich zu visualisieren, die da stattfindet. Und die Entwicklungsideen, die dann da gecodet werden und verfolgt werden, die kommen ja auch von den Jugendlichen selbst. Und da gab es zum Beispiel auch ein Beispielprojekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt existiert, ob man das jetzt finden kann, aber da hatten sich Jugendliche überlegt, dass man ja ständig überall seine E-Mail-Adresse eingeben muss. Mhm. Und dann haben sie einen Weg gefunden, wie man eine andere E-Mail-Adresse, also eine immer neu generierte E-Mail-Adresse eingeben kann. Und trotzdem kommt alles, also diese Bestätigungs-E-Mails dann automatisch im eigenen Postfach an. Das heißt, man hat diese Connection geschaffen, ohne jemals irgendwo seine E-Mail-Adresse eintragen zu müssen.
Oh, das ist spannend.
Das ist ja smart.
Und gibt es das jetzt?
Ich glaube nicht.
Oh. Ich glaube, irgendwas ist dazwischen gekommen. Aber man gibt es nochmal in die Welt hinaus, sollte entwickelt werden.
Ja, okay.
Das waren Feline Janus und Nina Heinrich im Gespräch mit uns über das Modul 5, Problemfindung und Lösungsentwicklung. Vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart und euch Zeit genommen habt. Es war ein tolles und sehr inspirierendes Gespräch mit euch.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch nochmal. Die deutsche Sprache macht es immer schwierig. Vielleicht muss man dafür auch mal Lösungen finden. Es war sehr schön mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart. Man kann uns natürlich, also dem Projekt Digitale Jugendarbeit, auch folgen. Wir sind zum Beispiel auf Instagram unterwegs unter @freiraum.digital oder findet ihr natürlich auf unserer Webseite all unsere Lehrinhalte und Bildungsmaterialien unter digitalejugendarbeit.de. Ah, eine Sache fällt mir noch ein, weil wir über Problemfindung und Lösungsentwicklung gesprochen haben. Wir haben auch ein Selbsteinschätzungstool auf unserer Webseite unter digitalejugendarbeit.de/ausprobieren. Da kann man nämlich schauen, wie weit reicht mein Verständnis eigentlich so zum Thema Digitalisierung und wo stoße ich vielleicht an meine Grenzen. Da gibt es Lückentexte und kleine Aufgaben zum Ausprobieren. Es ist ein Prototyp und geben wir als Empfehlung, als abschließenden digitalen Espresso auch nochmal an unsere ZuhörerInnen weiter.
Top.
Tschüss.